Working Beyond 9 to 5, der Podcast, in dem sich alles um Visionen für die Arbeitswelt der Zukunft dreht. Mein Name ist Katharina van Meenen-Röhrig. Mit meinen Gästen spreche ich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Human Resources. Wir erforschen die spannenden Chancen, die sich durch innovative Arbeitsmodelle, moderne Arbeitsumgebungen und leistungsstarke Softwarelösungen ergeben. Und los geht's! Let's design the future of work. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Working Beyond 9 to 5. Heute widmen wir uns einem spannenden Thema, nämlich Cybersicherheit im Umfeld von New Work. Mein heutiger Gast ist ein ausgewiesener und besonderer Experte für IT-Sicherheit mit Schwerpunkt auf industriellen Systemen und Incident Response, Wolfgang Strasser. Seit über 30 Jahren ist er in führenden Positionen in der IT-Branche tätig. 2002 gründete er die Adyet GmbH, die sich auf IT-Risikomanagement, Security-Audits und vor allem Forensik spezialisiert hat. Mit der später gegründeten Adyet Industrial IT Security GmbH setzt er seinen Fokus gezielt auf den Schutz industrieller IT-Systeme und kritischer Infrastrukturen. Sein umfassendes Know-how in der Erkennung, Analyse und Bewältigung von Cyberangriffen macht ihn zu einem sehr gefragten Experten und heute zu einem sehr spannenden Podcast-Partner. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte stell dich doch gerne nochmal selber vor.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Katharina. Mich selber vorstellen, was soll ich sagen? Du hast mich eigentlich schon perfekt vorgestellt. Selber mache ich seit über 40 Jahren IT. Das ist mein Background vielleicht. Eben dann in 2002 eben die Selbstständigmachung, nach vielen Jahren als Manager in dieser Branche unterwegs und dann eben gezielt auf die Themen, die du eben auch adressiert hast. Besonders stolz bin ich darauf, dass ich mittlerweile auch meine Kinder an Bord habe, dass wir ein Familienunternehmen geworden sind und in beiden Firmen zusammen gute 90 Mitarbeiter haben. Ja,
und es ist ein offensichtlich sehr wachsendes Umfeld. Man hört quasi täglich davon, dass Cyberkriminalität zunimmt. Wie hat sich in deinen Augen die Bedrohungslage in der IT-Sicherheit in den letzten Jahren verändert, vor allem vielleicht auch im Hinblick auf die digitale Arbeitswelt?
Also krass ist die Entwicklung gewesen. Als ich 2002 mit genau diesem Thema IT-Risikomanagement gestartet bin, da lag der Fokus eigentlich mehr auf Continuity, also Betriebs-, also Business Continuity. Die Unternehmen wollten arbeiten, die Infrastruktur waren völlig anders. E-Mail zum Beispiel war noch gar nicht kritisch. Es gab noch keine Smartphones. Diese Totalintegration, wie wir sie heute haben, hat es gar nicht gegeben. Das hat dann wirklich Schwung bekommen durch die gesamte Digitalisierung bis in den letzten Winkel der Unternehmen, auch der privaten Umgebungen. Und heute kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass es noch irgendetwas gibt, was man in Unternehmen ohne IT-Unterstützung macht. Wir entwickeln ja keine Produkte mehr ohne IT, wir bringen sie nicht zum Kunden, wir produzieren sie nicht. Alles geht mit IT. Die Abhängigkeiten sind dramatisch größer geworden und damit natürlich auch die Risiken im Umgang damit, und eines der ganz großen Risiken ist eben die IT-Security geworden, die sich wirklich eben durchzieht und mittlerweile zu einem sehr, sehr großen kriminellen Business ja auch geworden ist und gerade die deutschen Unternehmen schwer schädigt.
Ja, du sagst es gerade, es entstehen riesige Schäden, nicht nur in Deutschland, eigentlich weltweit. Wo liegen in deinen Augen die größten Schwachstellen in den Unternehmen? Sind es eher technische, IT-technische Lücken oder ist es doch auch der Risikofaktor Mensch?
Risikofaktor Mensch gehe ich immer besonders gerne drauf ein. Also wir machen ja seit vielen, vielen Jahren auch Awareness. Und natürlich ist die Awareness auch super wichtig. Nur mit der Komplexität, mit der wir es heute zu tun haben, mit der Totalvernetzung, führt ja häufig schon der eine Klick falsch. Und man kann nicht erwarten, dass 100% der Belegschaft wirklich immer auf Zack ist und das ganze Thema eben von vorne bis hinten wirklich immer beherrscht. In der Tageshektik passiert auch mir schon mal ein falscher Klick. Das muss ich ja ehrlicherweise auch gestehen. Nicht so oft, aber ab und an, also zweimal in den letzten 10 Jahren ist es mir schon passiert. Also Faktor Mensch ist extrem wichtig, dass wir ihn einfangen, dass er da mitspielt. Sehr viel lernt er natürlich auch möglicherweise mit dem Umgang mit der IT auch für zu Hause, wo er ja auch durchaus Opfer werden kann. Am Ende des Tages muss ich sagen, wir müssen sehr, sehr viel mehr tatsächlich in die IT-Sicherheit der Systeme, der Netze, der Umgebungen eben investieren, um ja das Risiko eben runterzufahren, dass man Opfer eines Angriffs wird.
Jetzt, um bei dem Thema Prävention zu bleiben, welche konkreten Maßnahmen kann man da, vielleicht kannst du ein paar nennen, dass die Zuhörer einfach für sich auch mal vergleichen können, was sie vielleicht in ihren eigenen Unternehmen auch schon tun?
Also was wir bei der Vielzahl der Incidents, die wir in den letzten Jahren, also es sind über 600 gewesen, in den letzten 6 Jahren, gut über 100 pro Jahr, immer wieder festgestellt haben, dass die IT-Infrastrukturen als solche ja nicht ausreichend wirklich gewappnet sind. Es fehlt tatsächlich zum Beispiel an Netzsegmentierung, wenn der Angreifer einmal drin ist. Es werden immer noch sehr große Fehler gemacht im Einrichten von Zugängen von draußen. Nehmen wir mal die VPN-Lösungen an. Es gibt wahnsinnig viele VPN-Lösungen. Die VPN-Lösung als solches ist aber nicht immer sicher und manchmal ist sie auch einfach schlecht eingerichtet. Und da führt es dann manchmal eben auch zur Katastrophe, obwohl man VPN als Sicherheitslösung eben hat. Das ist das eine. Das andere ist, was wir immer wieder feststellen, ist, dass der Arbeitsplatz der User viel zu viel Rechte hat auf seinem Endgerät. Und wenn das Endgerät dann über zum Beispiel eine Phishing-Attacke angegriffen worden ist und man hat trotzdem versehentlich draufgedrückt, obwohl man eigentlich trainiert ist und obwohl die Awareness eigentlich hoch ist, passiert's, dann macht man es dem Angreifer wahnsinnig leicht oder sehr leicht, wenn dann die Rechte auf diesen Endgeräten, den Arbeitsplätzen sehr hoch sind. Wenn man da zum Beispiel Adminrechte alleine für den Arbeitsplatz hat, dann macht man es dem Angreifer leicht, darüber dann in die Netze des Gesamtunternehmens einzudringen. Das sind so 2, 3 Beispiele oder 2 Endgerätesicherheit, viel zu hohe, nicht ausreichend, viel zu hohe Rechte, Administrationsrechte für den einzelnen User. Vieles ist nicht gut implementiert. Vieles wird offensichtlich nicht ständig und permanent eben auch gewartet. Patch-Management ist auch eine der Szenarien, eine der Themen, die wir immer und immer wieder feststellen. Es gibt ein Patch-Management, aber es wird nicht immer sauber durchgezogen und das nutzen die Angreifer ganz einfach aus.
Ja, das hört man ja leider sehr, sehr viel. Du hattest gerade schon das Beispiel Phishing genannt. Vielleicht kannst du einmal definieren, was eine Phishing und was eine Ransomware oder ein Phishing und ein Ransomware-Angriff eigentlich auch sind.
Die beiden gehen ja häufig Hand in Hand. Ransomware ist letztendlich die Folge, häufige Folge einer erfolgreichen Phishing-Attacke. Die Phishing-Attacke ist, ein User wird von einer E-Mail erreicht und wird gebeten, eventuell einen Anhang zu öffnen, wird gebeten, möglicherweise auf eine Webseite zu gehen, seine Credentials, also seine Eingangsdaten mit Passwort, mit allem drum und dran einzugeben. Wie auch immer, diese ganzen Phishing-Attacken sind heute hochprofessionell, nicht mehr zu vergleichen mit denen, die wir jetzt ja schon seit Jahren auch im privaten Umfeld immer wieder bekommen. So weiß ich nicht, der Prinz aus Nigeria, der einem keine Ahnung was da verspricht oder so etwas. Die sind hochprofessionell, da wird richtig gut nachgebaut, dass möglicherweise eine E-Mail eben tatsächlich, möglicherweise eben auch von dir, Katharina, ist oder von mir an einen Mitarbeiter. Da muss man immer sehr aufpassen. Also eine Phishing-Attacke kommt häufig eben per E-Mail. Das kann ein infizierter Anhang sein, das kann aber auch sein, dass man gebeten wird, auf eine Webseite zu gehen, die ist auch dann infiziert, gibt dir seine Credentials ein und damit öffnet man ein Netz dem Angreifer komplett. Am Ende des Tages heißt das dann möglicherweise, dass man Opfer einer Ransomware-Attacke wird. Ransomware heißt nichts anderes als, das Unternehmen ist so durchgehackt, die Daten werden abgezogen. Man merkt das auch kaum. Ne? Das ist, wenn die Angreifer einmal drin sind, machen die sich ganz stickum, ganz leise normalerweise in den Netzen breit. Da könnte man viel feststellen, aber die wenigsten Unternehmen stellen es eben auch fest. Am Ende heißt es, die Daten werden abgezogen. Das ist das eine Erpressungsszenario. Ransom heißt ja nichts anderes als Erpressung bzw. Lösegeld. Das Unternehmen wird verschlüsselt. Und mit diesen beiden Komponenten, man kann nicht mehr arbeiten. Und der Angreifer hat eben sehr, sehr viele, möglicherweise sehr wertvolle Daten abgezogen, die dann zur Erpressung eben ausgenutzt werden.
Das heißt, es ist eben von ganz besonderer Bedeutung, die E-Mails, die E-Mail-Adressen, von denen man dann eben auch Anhänge öffnet oder auch auf Links klickt, ganz genau zu prüfen.
Genau das sprichst du genau richtig an. Häufig sieht man ja dann zum Beispiel Katharina van Meenen-Röhrig oder Wolfgang Strasser. vorne. Wenn man dann draufklickt, sieht man häufig eventuell, wenn es Phishing ist, dass die E-Mail-Adresse nach hinten eben nicht mehr sauber ist. Mhm. Also man sollte sich die anschauen, sehr genau anschauen, nicht nur auf den Namen achten, der da heißt Katharina oder Wolfgang oder Injas oder Monika, meine Frau, sondern dass man wirklich sich nochmal die Adresse anguckt, was natürlich in der Tagesarbeit genau dann eben auch zu den Fehlern führen kann, dass man denkt, oh, das ist eine reelle E-Mail von meiner Chefin, von meinem Chef. Ja, und dann geht das übel seinen Lauf.
Das übel seinen Lauf, ein gutes Stichwort auf jeden Fall, Wolfgang. Der Worst Case, das, was, glaube ich, alle Unternehmen fürchten und was auch eine unglaubliche Herausforderung für Unternehmen ist. Incident Response, also was, wenn es dann passiert ist. Erstmal, wie merken denn die Unternehmen überhaupt, dass sie gehackt worden sind?
Also bei einer Ransomware-Attacke, so wie gerade eben geschildert, man ist verschlüsselt, merkt man es ganz einfach, man kann einfach gar nicht mehr arbeiten. Es geht nichts mehr, die ganzen Umgebungen, die ganze IT ist verschlüsselt, man kommt auf nichts mehr drauf, das ist also relativ einfach. Es gibt natürlich noch andere Angriffe, sogenannte APTs oder Advanced Persistent Threat oder eben Know-how-Angriffe. Es gibt ja eben auch nicht nur die Angreifer, die an das Geld direkt wollen der Unternehmen, sondern die wollen das Know-how abgreifen. Da wird es schon relativ schwierig, die zu entdecken, weil die natürlich extrem vorsichtig vorgehen. Und wenn die einmal so richtig reingekommen sind, ja, fällt es einem vielleicht und hoffentlich dann irgendwann mal auf, dass Daten abhandengekommen sind, dass irgendwie manipuliert worden ist. Sehr schwierig das Ganze. Bei einer Ransomware-Attacke, das ist die häufigste Augenblick oder die Attacke, die am schwerwiegendsten ist, man kann nicht mehr arbeiten, merkt man es eben sofort. Ne? Es gibt natürlich Tools, die möglicherweise einem dann signalisieren, also die Tools, die können einem signalisieren, dass man vielleicht Angreifer drin hat, dass es Unregelmäßigkeiten in den Netzen gibt, aber man braucht natürlich dann auch die Leute, die davor sitzen, die dann auch diese Meldungen, die da kommen, auch richtig interpretieren können. Und da hapert es natürlich auch in ganz vielen IT-Bereichen. Richtig gute IT-Security-Experten sind halt rar gesät, muss man einfach leider so sagen.
Mhm. Und bei einer Ransomware-Attacke bekommt man ja dann auch häufig dieses Erpressungsschreiben. Das heißt, da wird dann konkret auch über irgendwelche digitalen Zugriffe in der heutigen Arbeitswelt logischerweise irgendwie eine Notiz hinterlassen. Und dann wird darum gebeten, dass man Lösegeld bezahlt. Und dafür kann man dann verschiedene Services wählen. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
Ja, ne, also genau so. Das angegriffene Unternehmen bekommt dann eben vom Angreifer, das ist nun das Letzte, was dann funktioniert, auf die Bildschirme oder irgendwo abgelegt, den Hinweis, dass er gehackt ist, dass er nicht mehr arbeiten kann und dass, wenn er seine Daten, wenn er wieder entschlüsselt werden will, um wieder arbeitsfähig zu werden oder seine Daten zurückbekommen möchte, eine Summe X zu bezahlen hat. Und ja, man kriegt dann eben entsprechende Links, entsprechende Vorgehensweisen von diesen Angreifern eben geliefert, sodass man mit dem in Kontakt treten kann, um mit ihm per E-Mail, wie auch immer, oder eben auf Austauschplattformen sich auszutauschen. Wie gehen wir denn vor? Man sollte immer mit denen verhandeln. Zahlen sollte man eigentlich möglichst nie, das hängt aber wirklich vom Szenario ab. Thematik dabei ist, die hinterlassen eben genau diese Nachricht. Man landet wahrscheinlich irgendwo im Darknet auf einer Plattform, wo man mit denen darüber reden kann, austauschen kann. Was soll man tun, um sich wieder zu befreien?
Mhm. Ja, da sollte man natürlich auch wahrscheinlich sehr vorsichtig sein. Was sind die ersten Schritte, wenn ich jetzt angegriffen werde und ich finde so eine Ransomware-Note? Am besten nicht auf den Link klicken, sondern erstmal vermutlich nach einem bestimmten Protokoll vorgehen. Was sind deine Tipps? Ja. Was tun?
Also ganz, ganz klar, Katharina, man muss vorbereitet sein. Man sollte sich tatsächlich innerlich schon mal damit beschäftigt haben, dass man Opfer werden kann. Weil der Spruch gilt halt, es ist nicht die Frage, ob man angegriffen wird, sondern wann man angegriffen wird. Und da wir ja auch sehr viele Überprüfungen machen, stellen wir häufig fest, Angreifer sind oder waren schon im Netz drin, haben sich nur noch nicht bemerkbar gemacht und das angegriffene Unternehmen hat es noch nicht gemerkt. Das ist mal das eine. Also man sollte schon sich auf den Ernstfall vorbereiten. Das heißt, man braucht einen Notfallplan. Mhm. Das heißt, man sollte direkt wissen, wenn so etwas passiert, ja, wen rufe ich denn überhaupt an? Was muss ich denn machen? Mit wem spreche ich? Habe ich einen Partner, der in der Lage ist, da möglichst schnell zu reagieren, der uns möglicherweise auch kennt, meine Infrastrukturen kennt, die Prozesse schon etwas kennt. Wen muss ich noch informieren? Datenschutz immer so eine Thematik. Wenn eine Ransomware-Attacke, eine Verschlüsselung eben vorliegt, muss man immer eine Datenschutzmeldung abgeben. Mit welchen anderen Behörden rede ich? Ne? Kriminalpolizei, Landeskriminalamt, die übrigens wirklich sehr gut unterstützen können. Das muss man einfach der Fairness halber mittlerweile sagen. Die Polizei steht ja immer wieder in der Kritik. Aber Fakt ist, die reagieren wirklich schnell. Die kommen, die analysieren, unterstützen die Forensiker, mit denen man dann in die Angriffsbearbeitung geht und werden da wirklich gut unterstützt. Und ja, also der Plan muss eben stehen. Wen informiere ich denn, wenn ich nach draußen informiert habe, auch intern? Auch das muss natürlich klar sein. Wen muss ich involvieren? Natürlich die Geschäftsleitung, IT-Leitung, den Sicherheitsbeauftragten, den Datenschutzbeauftragten. Ja, die ganzen Bereichsleiter, man muss sich darüber im Klaren sein, was sage ich eigentlich dann meinen Leuten, meinen Mitarbeitern, warum können die gerade nicht arbeiten? Mhm. Wie kommuniziere ich?
Wie erreiche ich die auch überhaupt, ne, wenn die ganzen digitalen Medien nicht mehr zur Verfügung stehen?
Ganz super Frage, wäre ich jetzt drauf eingegangen, genau darauf muss man eben auch vorbereitet sein, dass man möglicherweise für seine wichtigsten Mitarbeiter ganz klar außerhalb der normalen IT vielleicht parallel E-Mail-Adressen angelegt hat, die nichts mit der normalen IT zu tun haben, dass man vielleicht auch die privaten Handynummern kennt. Mhm. Weil wir haben auch schon Fälle gehabt, dass eben die Firmenhandys oder Smartphones über Mobile Device Management komplett gelöscht waren, dass da nichts mehr drauf war. Also man sollte schon darauf vorbereitet sein, dass dann eben auch die Bereichsleiter, die man eben kaskadenmäßig eben erreicht, oder erreichen kann, dass man die eben, dass die auch vorbereitet sind, um ihre Leute in den einzelnen Bereichen zu erreichen. Das ist ein sehr komplexes Thema, das muss man vorbereiten, das muss man auch ständig pflegen und natürlich braucht man auch wissen, wie man eine Krise nach draußen kommuniziert, zu Kunden, zu Lieferanten. Auch da muss man sich darüber im Klaren sein, das macht man nicht mal einfach so, sondern da sollte man sich schon mit Leuten an die Arbeit machen, die wissen, wovon sie sprechen. Last but not least, Rechtsberatung sollte man immer in Anspruch nehmen. Also ein guter Anwalt in diesem Umfeld, der sich wirklich mit IT-Recht und den Randthemen dieser Themen, eines solchen Angriffs, was da an Folgen kommen kann, auskennt, ist Gold wert.
Ich kann mir vorstellen, es rollt ja eine riesige Lawine auf einen zu an Kommunikation dann eben auch. Denn in dem Moment, wo man es nach außen kommuniziert, kommen Lieferanten mit Fragen zurück. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, eine abgestimmte Kommunikation auch dann zu haben. Du hattest eben das Thema Datenabfluss auch genannt. Und sprachst davon, dass die halt auch möglicherweise vielleicht schon länger drin sind. Wie lange sind die in der Regel drin, bevor die vielleicht verschlüsseln? Ne? Weil dann merkt man es ja in der Regel auch erst.
Also das hat sich schon ein bisschen verändert. Die waren vor 5-6 Jahren, konnte man sagen, naja, 3-4 Monate waren sie wahrscheinlich schon drin und haben sich sukzessive eben weiter vorangearbeitet. Mittlerweile sind die Angriffsszenarien schon kürzer geworden. Also wir reden nicht mehr über Monate, wir reden teilweise nicht mal mehr über Wochen. Manchmal innerhalb von wenigen Tagen vom Erstzugriff bis Auslesen und Verschlüsseln des Unternehmens sind eben manchmal nur wenige Tage, wenige Stunden haben wir auch schon mal das eine oder andere Mal gehabt. Wir vermuten mittlerweile ganz stark, dass da auch sehr viele Szenarien durch KI deutlich beschleunigt worden sind. Mhm. Also da ist, das Szenario, was ich vor einem Jahr oder zwei noch gesagt hätte, die sind teilweise Monate schon drin. Bei einer Ransomware-Attacke kann ich heute so nicht mehr feststellen bei den Angriffen, mit denen wir zu tun haben. Mhm. Wenn es um Know-how-Schutz geht, also wir stellen fest, da ist ein Angreifer drin, der jetzt schon seit Monaten, der einfach nur Produktinformationen oder M&A-Informationen oder überhaupt geheime Firmeninformationen absaugen will, um irgendwas damit zu machen, was auch immer, die sind teilweise Jahre drin. Ne? Da haben wir auch schon einige Fälle auch bei DAX und MDAX-Konzernen oder Mittelstand feststellen dürfen müssen, auch im Rahmen von so Ransomware-Attacken, dass wir festgestellt haben, hey, da waren ja schon andere drin, schon sehr viel länger. Also das sind so Themen, aber die Ransomware-Attacke läuft heute ja, sehr viel schneller als noch vor 2-3 Jahren ab. Wir vermuten KI gestützt.
Mhm. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Wir hatten jetzt gerade von den Angreifern immer gesprochen. Wer sind denn die Angreifer? Sind das internationale Gruppierungen? Sind das Einzeltäter? Gibt es beides? Woher kommen die Angriffe?
Also der Einzeltäter, den wir so häufig noch sagen wir, im Tatort so sonntagsabends geliefert bekommen oder in diversen Krimis, den gibt es so nicht mehr. Ne? Wir haben in den ersten Jahren, wo wir dieses Thema aufgegriffen haben, sehr häufig von den Script-Kiddies gesprochen. Also wirklich den jugendlichen Kids, die irgendwo sitzen, oben unterm Dach oder im Keller bei Muttern mit den Pizzakartons um sich herum. Die gibt es möglicherweise noch, aber die sind nicht mehr so gefährlich, ne? Weil die Unternehmen ja doch deutlich mehr gemacht haben. Heute hat man es wirklich mit hochprofessionellen Hacker, also Angreifergruppen zu tun, die eine hohe Arbeitstätigkeit haben. Die sind teilweise super strukturiert. Die einen suchen ständig und permanent in den Anwendungen, in den Protokollen, in dem Betriebssystem nach den Lücken. Die anderen schreiben dann die sogenannten Exploits, das sind die Schlüssel, diese Lücken auszunutzen. Die anderen scannen dann wieder. Oder es ist eben eine geschlossene Gruppe, das ist eben sehr heterogen und greifen an und dann das eben geschilderte Ransomware, der Ransomware-Vorfall wird dann eben so wieder abgezogen, wie eben beschrieben. Also man kann nicht mehr sagen, das ist das Script-Kiddie, es sind hochprofessionelle Angreifergruppen, die teilweise aus eigenem kriminellen Interesse angreifen, die teilweise angreifen, weil vielleicht ein Wettbewerber sie beauftragt hat, vielleicht auch, weil ein Staat Interesse daran hat, Schaden anzurichten.
Das ist absoluter Wahnsinn, wie ich finde. Du hattest mir im Vorgespräch mal gesagt, dass viele Angriffe tatsächlich aus sehr also aus Ländern kommen, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel den Niederlanden. Das hattest du mal benannt. Wie kommt das zustande?
Na, die Angreifer sitzen möglicherweise nicht direkt in den Niederlanden, aber die Angreifer nutzen, weil sie vielleicht aus Ländern kommen, wo man direkt vermutet, von da wird angegriffen, sagen wir Russland, sagen wir China, sagen wir Nordkorea, sagen wir irgendwo aus Afrika. Die nutzen dann aber Serverumgebungen in der EU, die dann eben, naja, nicht direkt identifiziert werden können als Angreifer. Mhm. Ne, also deshalb war das in den letzten Jahren, dass also extrem aus den Niederlanden dann ja, direkt angegriffen worden, aber indirekt kam es eben aus völlig anderen Ländern. Oder auch Belgien scheint gerade ein Trend zu sein, dass die Angreifer, weil die Niederlande möglicherweise wach geworden sind und da mehr machen, dass jetzt eben mehr Server aus dem belgischen Umfeld angegriffen, benutzt werden. Aber wir hatten ja auch in Deutschland schon den berühmten A-Bunker vor einigen Monaten, vor 1,5 Jahren, glaube ich, der auch missbraucht worden ist, um von da aus anzugreifen. Mhm. Aber sehr stark tatsächlich hat sich in den letzten Jahren auf die Niederlande fokussiert, hier in der EU. Aber die Angreifer kamen tatsächlich von ganz woanders.
Mhm. Das heißt, die sind wirklich international tätig. Die sitzen auch irgendwo international weit entfernt vermutlich und man trifft sich dann im sogenannten Darknet.
Man trifft sie im Darknet und die sitzen vor allen Dingen da, wo dann, sagen wir mal, unsere Rechtsprechung, unsere Ermittlungsbehörden keinen Zugriff mehr haben. Die sitzen in den für uns so rechtsfreien Räumen, wie man so schön sagt, wo keine Ermittlung, kein Interpol in der Lage ist, eben zuzugreifen.
Ja, und das macht es natürlich dann wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig, da überhaupt Ermittlungserfolg zu generieren und die Täter zu fassen. Kommt das ab und zu vor, dass so eine Gruppierung dann auch mal auffliegt?
Ja, also Gruppierungen fliegen tatsächlich auf. Wir selber haben schon zusammen tatsächlich mit den LKAs hier in NRW, in NRW, in Baden-Württemberg, aber auch schon mit FBI zusammengearbeitet und maßgeblich dazu beigetragen, dass Gruppen ausgehoben werden, aber dann werden mehr die Server ausgehoben. Ne, die Personen dahinter, da hat es einmal einen spektakulären Fall gegeben, das war die sogenannte Conti-Gruppe, das war tatsächlich eine Gruppierung russischer und ukrainischer Angreifer und mit dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine ist diese Gruppe selbstredend natürlich auseinandergefallen. Die Ukrainer haben dann die Namen der russischen Ex-Kollegen veröffentlicht und dann kann man derer habhaft werden, weil ist es auch einige Male passiert, weil einige dieser Hacker ja dann eben im Krieg nicht selber mitmachen wollten, nach Georgien und sonst wo geflüchtet sind und Interpol hat tatsächlich dann Zugriff gehabt. Mhm. Aber das kommt extrem selten vor, das muss man schon sagen. Das war mal so ein Zufall, geschuldet eben einem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Mhm. Aber sonst kommt man selten bis gar nicht an diese Menschen daran, die dahinter sitzen.
Vor allem wahrscheinlich im Verhältnis, wie häufig eben Cyberangriffe auch passieren heutzutage, ne?
Naja, klar. Natürlich, also das ist nicht eine überschaubare Anzahl von Hackern. Es ist eine bestimmte Anzahl von Gruppierungen mit einer Anzahl von Hackern, die das ganze Geschäft eben dann, es ist einfach ein Geschäft eben betreiben, an die Namen wirklich ranzukommen, weil wenn, tauschen die sich übers Darknet an, du hast es ja schon jetzt auch 2-3 Mal erwähnt, und das ist eine Umgebung, da kann man sich sehr, sehr gut verstecken, verschleiern. Da kommt man mit den Klarnamen, Echtnamen überhaupt nicht durch. Und man weiß auch gar nicht, wo die sitzen, wo die leben, ob in Moskau, St. Petersburg oder keine Ahnung wo in der Welt. Ne?
Ja, das ist wirklich etwas, was, glaube ich, nicht jeder immer so auf dem Schirm hat, wenn man über IT-Sicherheit nachdenkt, was da für ein riesiges Netzwerk eben auch dahinter steht. Ja. Vielleicht jetzt nochmal zusammenfassend, Wolfgang, was sind die drei wichtigsten Dinge oder vielleicht die wichtigsten Dinge, möchte ich jetzt gar nicht beschränken auf drei, die ein Unternehmen tun sollte im Falle von Incident Response?
So grundsätzlich sollte sich auf jeden Fall erst einmal das Top-Management Gedanken dazu machen, wie abhängig das Unternehmen von der IT geworden ist. Und das nicht nur einfach dem IT-Leiter überlassen oder dem IT-Sicherheitsbeauftragten. Das ist für mich erst einmal ganz, ganz wichtig. Und darüber dann eben auch klar machen, was ist für mich überhaupt der wichtigste Prozess, was sind für mich die wichtigsten Daten, was ist zu tun und wie sichere ich die ab? Und dann kommen wir eben zu diesen ganzen Notfallmaßnahmen. Wirklich einen Notfallplan haben, wissen, mit wem kann man anrufen, mit wem kann man arbeiten, sich über die ganzen eben geschilderten Szenarien, was die Forensiker, die Wiederaufbauanleute, aber auch Anwalt, Datenschutz, wie man mit und Kommunikation auch Leute, die mit den Erpressern verhandeln können, wenn man verhandeln möchte. Das Ganze muss eben nach außen stehen und nach innen. Wie kommuniziere ich es? Wie sage ich es meinen Leuten? Wie sage ich es meinen Geschäftspartnern? Wie sage ich es der Öffentlichkeit gegebenenfalls? Mhm. Also man muss sich damit komplett wirklich beschäftigen. Das ist ein so komplexes Feld. So viele Einzelheiten und jeder Fall, mit dem ich es ganz persönlich auch zu tun hatte, ist wieder vollkommen anders aufgestellt und ja.
Ja, und es ist natürlich der absolute Ausnahmezustand. Umso wichtiger ist es, sich auf diese verschiedenen Szenarien auch vorzubereiten. Lieber Wolfgang, jetzt kommst du natürlich aus einem Bereich, der sehr geprägt ist von genau solchen Dingen. Ich möchte dir aber trotzdem meine Signature-Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Stell dir vor, ne, du bist der kreative Kopf des Projektes Designing the Future of Work. Welche Zukunft der Arbeitswelt würdest du erschaffen, wenn du der Schöpfer dieser Arbeitswelt wärst?
Oh, das, also die Frage, also ich bin ein Kind dieser Branche. Ich mache Digitalisierung eigentlich seit 40 Jahren. Also Tools, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, Kollaborationsplattformen, aber auch wie wir mit den ganzen IT-Szenarien arbeiten. Ganz wichtig für mich wäre eben, dass ich für mich ganz persönlich einen gesicherten Raum habe, in dem ich mich vernünftig mit diesen ganzen digitalen Umgebungen beschäftigen kann, ne? Wo ich wirklich frei arbeiten kann. Sicherheit macht an der Ecke wirklich frei, wenn man es technisch und auch organisatorisch und vom Mindset her angeht.
Vielen, vielen Dank, lieber Wolfgang. Wir sind leider schon am Ende, aber ich fand, du hast uns unglaubliche, wirklich hochspannende Einblicke in diese für viele so verborgene Welt und so ein bisschen mystische Welt, glaube ich, die keiner so richtig durchdringen kann, geschaffen. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür und allen Zuhörern natürlich auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, belohnen Sie uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung und folgen Sie uns, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Bis dahin, let's design the future of work.